Hallo und herzlich willkommen bei Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Mein Name ist Christopher und wir sind kurz vor Weihnachten, kurz vor Jahresende und damit bei unserem traditionellen Jahresrückblick. Ich habe eben gerade schon mal überlegt, mein vierter Jahresrückblick und damit der vierte Jahresrückblick von diesem Podcast. Das heißt, wir haben 4 Jahre Grünzeugs. Kim, du bist heute als Gast hier. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, quasi eine Premiere.
Erste Mal. Warst du noch nie vorher als Gast hier?
Nee.
Warst du nie eingeladen?
Nee.
Du wurdest direkt Moderatorin.
Ja.
Das ging zu schnell. Ja. Und außerdem Uli Klemann, schön, dass du da bist und mit uns auf dieses Jahr zurückblickst, auf dieses Jahr 2023, was sehr viel beinhaltet hat. Wir werden viel über Politisches sprechen, über weniger Politisches und all das, was uns bewegt hat in 2023. Und ich habe euch gebeten, zum Einstieg mal dieses Jahr mit jeweils 3 Hashtags zu beschreiben, Kim. Was sind deine 3 Hashtags von 2023?
Wir haben eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, also Uli und ich sind in unterschiedliche Richtungen gegangen. Ich habe Vorbereitung, Krise und Bund als Hashtag. Vorbereitung deswegen, weil wir so viel Arbeit da reingesteckt haben, die Kommunalwahl von nächstem Jahr schon vorzubereiten, den Wahlkampf vorzubereiten, aber auch zum Beispiel die Wahl unseres Baudezernenten, den wir jetzt vor wenigen Tagen, der auch im Stadtrat gewählt wurde.
Das ist ja wieder einer dieser Momente, wo wir diese Tasten mit Applaus drücken müssten und wir wissen nie, welche dieser bunten, vielen bunten Tasten ist.
Wir probieren es.
Das ist sie nicht. Das war sie nicht. Ich glaube, der Ton ist nicht hochgedreht. Ja. Okay. Wir üben. Auch nach 4 Jahren haben wir noch nicht rausgefunden. Da haben wir es. Danke, Christoph. Nach 4 Jahren haben wir immer noch nicht die Taste gefunden.
Okay, na gut. Deswegen Vorbereitung, weil irgendwie dieses Jahr auf Parteiseite so viel Dinge waren, die wir vorbereiten mussten für irgendwie einen späteren Zeitpunkt. Dann Krise, weil ein weiteres Jahr sich eingereiht hat, in denen ganz schön viele neue Krisen, alte Krisen weitergeblieben sind. Jetzt im Nahen Osten wieder Krieg. Also ich glaube, wir haben alle genug von Krisen. Und auf der anderen Seite habe ich dann irgendwie noch so was Positives gedacht, dass das Jahr irgendwie trotzdem bunt war, weil wenn ich jetzt zurückdenke an zum Beispiel den CSD, jetzt hatten wir einen Winter-CSD in Koblenz, also trotzdem irgendwie die Freude in Koblenz da geblieben ist.
Uli, war dein Jahr auch bunt?
Ja, aber meine Hashtags, die sind leichter zu erklären. Also der erste ist grüner Baudezernent, wenig anders zu erwarten. Fahrradstraße und Deutschlandticket. Das sind für mich so die 3 Highlight-Themen dieses Jahres.
Willst du auch 2, 3 Sätze sagen, jeweils zu deinen Hashtags, warum Baudezernent? Ich glaube, das ist relativ klar, kommen wir nachher auf jeden Fall drauf.
Das ist der große Erfolg gewesen, dass wir es geschafft haben, hier in diesem Jahr einen grünen Baudezernenten durch diese Absprachen, die getroffen wurden, zu installieren, dann auszuwählen. Es war wirklich ein sehr langer Auswahlprozess. Wir werden ja gleich noch drüber reden. Also deshalb ist das für mich ein großer Erfolg. Wir haben in diesem Sommer die erste Fahrradstraße in Koblenz einweihen können. Das ist auch ein Riesenerfolg gewesen. Da haben wir lange drauf hingearbeitet, gegen große Widerstände. Und das Deutschlandticket auf Bundesebene ist ein Mega-Erfolg. Wird immer wieder auch klein geredet, aber wenn man bedenkt, dass wir angetreten sind vor 5 Jahren im Wahlkampf zu sagen 1 Euro pro Tag und jetzt hat man 1,50 Euro pro Tag deutschlandweit als Ticket und wenn es ein Jobticket gibt, was zum Beispiel bei der Stadtverwaltung der Fall ist, dann kann man es auch für unter 1 Euro pro Tag haben. Also das ist ein Riesenerfolg und das sollten wir nicht kleinreden.
Vielen Dank für diese 6 Hashtags. Ich glaube, die entlasten schon sehr viel vor oder sprechen sehr viel an, was wir in dieser Podcast-Folge besprechen werden. Wir gucken mal so ein bisschen chronologisch zurück und starten, wie das dann sich auch gehört, im Januar. Und im Januar, ich habe unsere Insta-Timeline ein bisschen durchgescrollt und habe mir geguckt, was im Januar eigentlich passiert ist. Und es hat begonnen in diesem Jahr, in diesem politischen Jahr, für uns als Partei zumindest, mit einem Parteitag, einem Kreisparteitag. Und da stand ganz oben auf der Agenda das Thema Gartenherlet. Wir haben es jetzt vor wenigen Wochen wieder ganz aktuell gehabt. Deswegen, Kim, vielleicht an dich erstmal gleich die Frage, was war da im Januar, was war unsere Position? Und Uli, du aus Fraktionssicht, wie ist eigentlich dieses Thema im Jahr weitergelaufen und an welchem Punkt befinden wir uns da jetzt?
Also unsere Sicht hat sich ja nicht verändert. Wir hatten immer die Sicht, Herlett bleibt. Und ja, leider hat man jetzt auf Fraktionsebene oder beziehungsweise auf Stadtratsebene, unsere Fraktion hatte ja eine ganz ähnliche Sicht wie wir, dass das leider nicht funktioniert oder nicht funktionieren wird, dass Garten Herlett Koblenz erhalten bleibt. Aber unsere Sicht war natürlich immer, dass in der Innenstadt die wenigen grünen Flächen, die wir haben, natürlich erhalten bleiben müssen. Bei Garten Herlett ist es ja auch so, dass das über Jahrhunderte nicht bebaut gewesen war. Und deswegen finde ich, ist das ein ganz, ganz traurige Geschichte, dass das ja vermutlich zeitnah so nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Ich hoffe, dass sich ja dann aus dem, was da neu entsteht, dass das genauso grün wird, auch wenn ich nicht daran glaube zum jetzigen Zeitpunkt.
Im Stadtrat war das ganze Jahr über Thema, bis jetzt zum Dezember. Es gab ja einmal diesen städtebaulichen Vertrag, der im nicht öffentlichen Teil beraten wurde, gegen unsere Stimmen beschlossen wurde, auch schon bevor also die Anregungen und Bedenken überhaupt abgewogen wurden. Und final ist dann jetzt zum Schluss dann auch gegen unsere Stimmen im Stadtrat entschieden worden, dass dieser Bebauungsplan so trotz dieser ganzen Bedenken, die da waren, beschlossen wird. Wir hatten Anfang des Jahres eine Anhörung im Stadtrat. Da sind interessante Dinge aufgekommen, insbesondere wie wertvoll der östliche Bereich des Gartens ist. Da ist also ein wertvoller Baumbestand, der auch jetzt, und das ist also insofern auch ein kleiner Erfolg, trotz des Misserfolgs, dass wir also eben da keine Mehrheit gefunden haben gegen dieses Projekt, dass also dieser Bereich auf jeden Fall als Bautabuzone geschützt werden muss. Ich weiß gar nicht, wie man da die Baugeräte überhaupt aufstellen will in dem Bereich. Das wird sicherlich sehr komplex werden. Also es ist eigentlich traurig, dass doch also gegen den Willen vieler Menschen hier beschlossen wurde, mehrheitlich im Stadtrat. Wir haben dagegen gestimmt als komplette Fraktion, aber es hat nicht gereicht.
Genau, an der Stelle vielleicht auch nochmal erwähnt, zu diesem Bauvorhaben gab es ja auch dann eine Offenlage, wie das immer der Fall ist, und es gibt da die Möglichkeit, dann Einwände zu erheben von Seiten der Bürgerinnen und Bürger. Und das finde ich eine krasse Zahl, ich habe sie nicht ganz im Kopf, aber ich weiß, dass es nur damals beim Forum mehr Einwände gab zu einem Bauvorhaben in Koblenz, als das Forum auf dem Zentralplatz gebaut werden sollte. Und jetzt kommt Garten Herlett und es sind zwar weniger, aber trotzdem viel, viel mehr als zu sonstigen Bauvorhaben. Das zeigt ja, wie das den Menschen unter den Nägeln brennt, das Thema Garten Herlett. Kim, du hast gerade gesagt, seit Jahrhunderten unbebaut, ein ökologischer Aspekt, wohl hast du gesagt, aber vor allem eben auch, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, so ein Rückzugsort für alle AltstädterInnen,
die
Schulgärten genutzt. Man sieht da ja, mit wie viel Liebe das gestaltet ist, und jetzt kommen immer die Leute, sagen, ja, es war für 10 Jahre auch mal nicht mit Liebe gestaltet, aber jetzt ist es so, und die Menschen haben das als Treffpunkt erkannt, als grüne Oase mitten in der Altstadt. Wer sich die Umgebung mal anguckt drumherum, da ist sehr viel oder verdichtete Fläche, die jetzt auch dann damit weiter verdichtet wird. Also das war mit Sicherheit keine Glanzleistung des Stadtrates in 2023. Da sind wir uns als Grüne, glaube ich, sehr einig drüber.
Ja, also ich war auch einmal in einem Gespräch über das Thema Garten Herlett, und da wurde mir so entgegnet, naja, aber wir haben ja doch den Stadtwald. Warum brauchen wir Grünflächen in der Innenstadt? Weil eben der Stadtwald die Innenstadt nicht deutlich kühler macht. Das sind die Grünflächen, die wir in der Stadt haben, die wirklich dazu beitragen, dass es in der Stadt kühl bleibt und dass wir nicht so viele Tropennächte zum Beispiel in der Stadt bekommen. Ne? Also deswegen ist das total problematisch, auch aus der Innenstadt Grünflächen rauszuholen.
Das sind ja alles in allem sehr, sehr viele Argumente gegen die Bebauung oder den Umbau des Gartens. Uli, du hast ja die Debatten im Rat und auch in den Ausschüssen mitbekommen. Was bringen denn die anderen Fraktionen dafür Argumente dafür? Also ich verstehe bis heute nicht, warum man das so abwischt, was da von den ganzen Bürgerinnen und Bürgern eigentlich an den Rat herangetragen wurde.
Also ich habe das nicht so erlebt, dass da wirklich inhaltlich argumentiert wurde, sondern man wollte das jetzt durchziehen. Ja, also es ist insbesondere jetzt SPD und CDU, aber auch kleinere Fraktionen wie Freie Wähler und WGS, die halt eben sagen, okay, wir ziehen das jetzt durch, wir wollen ein Hotelprojekt, Aufwertung der Altstadt, aber so inhaltlich wird da nicht, haben auch nach meiner Wahrnehmung nicht argumentiert.
Das kann ja auch mal wieder was heißen. Gut, gehen wir zum nächsten Thema, und das war auch im Januar. Wir haben eine neue Ortsgruppe gegründet nach Güls und Was hatten wir danach? Süd ist jetzt rechte Rheinseite, auf der rechten Rheinseite unsere dritte Ortsgruppe gegründet. Wir haben in verschiedenen Podcasts schon darüber gesprochen, warum es so sinnvoll ist, Ortsgruppen zu gründen, Kim. Aber warum nochmal ganz konkret? Warum ist es gut auch auf der rechten Rheinseite, dass wir da jetzt vertreten sind?
Also ich finde es gerade da total wichtig, weil man sieht so ein bisschen am WählerInnenpotenzial, aber auch an den Menschen, die bei uns Mitglied sind, dass sich viel bei uns in der Innenstadt abspielt. Dann ist Gülz ist natürlich auch nochmal so besonders.
An Gülz ist alles besonders.
Ja, aber ich meine jetzt auch so an der Ortsgruppe, die sind ja auch sehr, sehr, sehr ortsbezogen einfach. Aber ansonsten spielt sich viel in der Innenstadt ab und deswegen finde ich es wichtig, dass wir dem auch mit diesen Ortsgruppen so ein bisschen beisteuern, dass das so ein bisschen alle Aspekte von Koblenz abdecken kann. Und ich glaube, dafür sind die Ortsgruppen einfach das perfekte Glied einfach. Und gerade auf der rechten Rheinseite finde ich es super wichtig, dass wir da jetzt eine Ortsgruppe bekommen haben, obwohl es ja, also ich fand es Wahnsinn, dass das erst dieses Jahr war, ehrlich gesagt, als du es aufgeschrieben hast, dass der das Konzept gemacht hat, habe ich so gedacht, oh, haben wir die nicht von letztes Jahr gegründet?
Nee, es war im Januar diesen Jahres und das war ja auch so unser gemeinsames Ziel oder unsere Anregung, Kim, ja. Wir sind jetzt vor ziemlich genau einem Jahr auch gestartet als Vorsitzende der Partei hier in Koblenz und haben gesagt, wir wollen mehr Ortsgruppen gründen, jetzt haben wir die dritte. Wie sieht's denn aus? Wird es weitere geben?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann jetzt in der nächsten Zeit auf jeden Fall gespannt sein. Wir sind da an was dran, auf jeden Fall jetzt Lützel und Metternich. Und ich glaube, falls irgendjemand Lust hat, noch eine Ortsgruppe bei uns zu gründen, an unsere Mitglieder, meldet euch gerne, wenn ihr was für euren Ort spezifisch machen wollt.
Ich denke, das ist auch so ein Punkt, wir hatten es in den Nachrichten, dass die Grünen dieses Jahr erstmalig nicht mehr gewachsen sind, zumindest in Rheinland-Pfalz weit. Das war
schon.
Genau, das ist an uns zum Glück vorbeigegangen. Wir wachsen weiterhin. Ich glaube, wir sind weiterhin die am stärksten wachsende Partei in Koblenz. Mhm. Und das sieht man eben auch daran, dass wir in die Orte reinkommen, in die Stadtteile reinkommen. Und da ist es die nötigen Strukturen aufzubauen, eins unserer großen Ziele.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass uns das bisher ganz gut gelingt, auch nachhaltig gelingt. Also, dass wir jetzt nicht unbedingt in jedem Ortsteil bereits eine Ortsgruppe haben, zeigt halt auch einfach, dass wir Strukturen aufbauen, die nachhaltig sind und dann eben, dass die Ortsgruppen selbstständig daraus erwachsen können.
Das war der Januar, jetzt gehen wir mal in den Februar rein und da ein Thema, auch da wieder Uli und Kim, ein Thema, was uns das ganze Jahr aber begleitet und vor allem jetzt gegen Ende des Jahres wieder sehr präsent geworden ist, nämlich der Medizincampus in Koblenz. Und auch da haben wir im Februar schon einen Parteibeschluss oder wir haben sehr früh, als das Thema aufgeploppt ist, uns dafür positioniert und gesagt, das wäre eine totale Bereicherung für Koblenz, was Studierende angeht, was auch Fachkräftemangel angeht und was die Attraktivität von Koblenz als Standort angeht. Haben damals schon gesagt, auch wenn das jetzt nicht unbedingt städtische Sache ist, das befürworten wir total. Und da ist Bewegung reingekommen, vor allem in den letzten Monaten. Wie habt ihr das wahrgenommen, Uli? Was ist der aktuelle Stand?
Ja, eigentlich hast du es jetzt gerade schon gesagt. Also wir haben das über Jahre hinweg ja immer wieder auch begleitet und gefordert und jetzt wird es umgesetzt. Es gibt also einen Medizincampus an der Bundeswehr-Zentralkrankenhaus. Das ist sehr zu begrüßen, dass die medizinische Ausbildung eben hier auch in Koblenz stattfindet. Wir wollen das auch noch weiter stärken. Das dient natürlich auch zur Stärkung dann der Universität. Also perspektivisch sollte also da auch eine medizinische Ausbildung möglich sein, um mal in eine Volluniversität zu bekommen. Das ist noch Zukunftsmusik, aber das ist jetzt so das erste Standbein Medizinerausbildung. Man muss ja auch sehen, es fehlen überall im Land, insbesondere auf dem Land, Mediziner, ausgebildete Mediziner. Ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht im Kopf, aber es ist erschreckend, wenn man das hört, wie viele Ärzte in den Ruhestand gehen in den nächsten Jahren und wie wenig ausgebildet wird. Also es wird also nicht für den Bedarf tatsächlich ausgebildet. Und da kann uns das natürlich wirklich helfen, um halt eben hier einen Ärztenotstand zu vermeiden.
Das glaube ich auch, vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, dass viele Studierende eben auch da bleiben, wo sie studiert haben oder in der Region bleiben, wo sie studiert haben. Und deswegen Freut mich das auch, wenn wir dann Medizin bei uns anbieten können, beziehungsweise teilweise bei uns anbieten können und so unsere Region den Menschen auch einfach näher bringen können, dass sie sich genauso wie wir in unsere Region verlieben und hier bleiben hoffentlich.
Ich finde das ein ganz spannendes und beispielhaftes Thema, was man in einem Jahr wirklich erreichen kann. Es ist kein Verdienst des Stadtrates oder der Partei oder was auch immer, aber da haben viele Menschen sich Gedanken gemacht und viel in Bewegung gesetzt, dass das jetzt möglich wurde. Anfang des Jahres war das wirklich noch Zukunftsmusik. Und jetzt ist es auf einmal ja, beschlossene Sache. Und das ist, da sieht man, was in einem Jahr wirklich möglich ist in Koblenz. Februar, das war ein Monat, da war Karneval. Es war politisch zwar einiges los, aber ich habe mal ein paar andere Rubriken hier noch eingebracht. Und unter anderem die Rubrik Person des Jahres. Uli, wer war denn für dich die Person des Jahres 2023?
Auch wenn es vielleicht überrascht, Robert Habeck. Robert Habeck hat ein sehr schweres Jahr gehabt, das muss man sehen, also mit dem Gebäudeenergiegesetz. Und vieles ist bei ihm abgeladen worden, aber was der Mann leistet, das ist wirklich sensationell. Wir müssen mal uns zurückversetzen in den letzten Winter. Wir hatten die Gaspipeline, die explodiert war. Wir hatten Sorge, dass wir über den Winter kommen, wärmetechnisch. Er hat es geschafft, einmal die Gasspeicher zu füllen und dass wir wirklich warm über den Winter gekommen sind. Das war eine Megaleistung. Dann sind neue Lieferverträge geschlossen worden mit LNG. Terminals sind im Schnelldurchgang gebaut worden. Aber das, was mich eigentlich am meisten überzeugt hat, das war seine Rede anlässlich des Hamas-Überfalls auf Israel. Also das, was er da staatsmännisch gesagt hat in einem ganz kurzen Video, das hätte man eigentlich vom Bundeskanzler erwartet. Sehr deutliche, klare Worte, die jeder versteht. Eigentlich wäre das der richtige Kanzler für Deutschland.
Da kann ich dir nur 100% zustimmen und vor allem, wenn man bedenkt, es wird immer so schlecht geredet, was grüne Minister generell oder MinisterInnen machen, vor allem was Robert macht. Wenn man sich aber wirklich mal ein bisschen die Mühe macht und ins Detail geht und guckt, was da eigentlich läuft in den Ministerien, gerade im Wirtschaftsministerium und Klimaschutzministerium, das ist ja Wahnsinn, was die Ausbauziele angeht, was da wirklich gerade umgesetzt wird, was die letzten 16 genau. Jahre einfach verschlafen wurde, wie die Windkraft vorangetrieben wird, wie Solarenergie vorangetrieben wird. Was uns jetzt wirklich zukunftsfähig aufstellt und uns langfristig unabhängig macht von fossiler Energie und von vor allem von Staaten wie Russland oder anderen, dann hat dieser Mann, das gebe ich dir vollkommen recht, nicht, also zu Recht deine Person des Jahres, meine vielleicht auch, einen super Job in diesem Jahr gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Kim.
Ich hätte auch.
Jetzt nicht auch Robert sagen.
Nein, ich hätte aber fast auch Robert genommen, auch wegen der Rede. Robert ist auch tatsächlich politische Person des Jahres geworden, wegen dieser Rede. Also er hat es auch offiziell geschafft. Also er ist nicht nur Ulis Person.
Wir sind auch offiziell.
Aber ich habe mich dann nochmal umentschieden. Und zwar habe ich dann gedacht, wer da auch total stark war, ist Luisa Neubauer. Und das finde ich in diesem Konflikt total stark, weil sie, also zu Recht hat Fridays for Future international ja total die Kritik in diesem Konflikt bekommen, was auch mit Greta Thunberg halt zu tun hatte. Aber Luisa Neubauer hat sich da sehr, sehr abgegrenzt und hat, also sie hat auch sehr, sehr gute Worte dafür finden können und hat auch insgesamt gerade jetzt wieder, also ich habe sie verfolgt bei in Dubai zum Beispiel jetzt fand ich sie sehr, sehr stark, rhetorisch auch einfach. Also deswegen habe ich mich dieses Mal für Luisa entschieden und nicht für Robert, auch wenn ich eure Meinung teile. aber ich dachte, wenn Robert schon offiziell politische Person des Jahres ist, dann nehme ich ihn nicht noch hier. Aber was ich interessant fand, ist, Robert hat ja nicht nur dieses Jahr diese Rede, die so viele Menschen bewegt hat, gemacht, sondern auch letztes Jahr, und zwar in der Energiekrise. Und genau das wurde auch da nochmal so aufgezeigt. Diese Worte, die irgendwie der Kanzler nicht findet, die findet Robert in den richtigen Momenten.
Ja. Wie Uli sagt, er wäre der richtige Kanzler an der Stelle. Ja. Aber du gibst mir das richtige Stichwort, nämlich Fridays for Future und Luisa Neubauer. Im März sind wir nämlich mit vielen 100 anderen in Koblenz beim globalen Klimastreik auch auf die Straße gegangen und haben mit als Partei das auch unterstützt und haben für Klimaschutz auch in Koblenz demonstriert. Uli, wie siehst du, wie steht es mit dem Klimaschutz in Koblenz? ist ja auch eins deiner speziellen Themen in deiner Ratsarbeit.
Wir haben immer wieder gedrängelt, dass da mehr passieren muss. Und es hat so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gegeben. Aber jetzt passiert ganz viel. Also man wird das also im kommenden Jahr sehen, dass sehr viele Maßnahmen des Klimaschutzteilkonzeptes umgesetzt werden. Auf zahlreichen öffentlichen Gebäuden werden PV-Anlagen errichtet. LED-Beleuchtung, Heizungen werden saniert. Es finden energetische Sanierungen statt. Also da ist jetzt sehr viel in Bewegung gekommen. Es hat so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gegeben. Das haben wir vor einem Jahr dann auch sehr deutlich kritisiert. Aber jetzt ist da Bewegung reingekommen. Da muss man noch dazu sagen, es gab ja dieses Förderprogramm des Landes KIPKI, das nochmal zusätzlich 5 Millionen bereitgestellt im Rahmen einer 100% Förderung. Und das habe ich auch im Stadtrat gesagt. Grüne machen vor, wie Bürokratieabbau geht. Ja, das wurde einfach gesagt. Wir geben jetzt den Kommunen Geld für Klimaschutzmaßnahmen. Ihr könnt selber darüber verfügen. Es gab nur eine Positivliste. Also Maßnahmen, die auf dieser Positivliste stehen, dürfen gemacht werden. Und so wird zum Beispiel jetzt am neuen Hallenbad eine Photovoltaikanlage auf dem Parkplatz errichtet. Es wird ein Nahwärmekonzept in der Stadtverwaltung umgesetzt. Und es werden auch Mobilitätsstationen, die wir immer gefordert haben, werden umgesetzt. Also das ist wirklich mal so ein Beispiel, wie man Bürokratie auch abbauen kann. Alle reden davon, wir machen's.
Das heißt, der Klimaschutz in Koblenz ist perfekt?
Nein, perfekt ist er natürlich noch nicht. Wir sind noch weit von den Zielen entfernt. Aber das wäre jetzt wirklich gelogen. Es ist jedenfalls jetzt Bewegung drin.
Ja? Ich frage deshalb nicht ohne Grund. Ein großer Erfolg, den wir ja auch verkauft oder auch erreicht haben und damit auch verkauft haben, war die Klimaschutzkommission, kurz nachdem wir den Klimanotstand in Koblenz ausgerufen haben. Jetzt hört man da immer wieder, egal wie man fragt aus dieser Kommission oder darüber hinaus, Menschen, die damit zu tun haben, es hakt schon irgendwie an allen Ecken und Enden. Woran liegt das?
Also diese Klimaschutzkommission hat eine ganze Reihe von Arbeitsgruppen gebildet und die machen Vorschläge. Da sitzen also wirklich Experten drin von der Hochschule, von der Universität, die dann auch beraten zu den verschiedenen Themen und machen dann Vorschläge. Die werden in der Klimaschutzkommission beraten und dann passiert in der Verwaltung nichts mehr. Das ist das Problem. Also die Verwaltung blockiert diese Vorschläge, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Meistens wird es so dargestellt, ja, das machen wir ja ohnehin oder es wird auf die lange Bank geschoben. Und deshalb gab es jetzt vor ein paar Wochen auch eine Sitzung, wo das nochmal aufgearbeitet wurde und jetzt überlegt wird, wie kann man das besser machen. Aber das A und O ist natürlich, eine Verwaltung muss dann auch mitspielen. Und wir haben Mittel bereitgestellt im Haushalt auch für Öffentlichkeitsarbeit. Da wird nichts gemacht. Ja. Und das ist das Kernproblem. Wir haben natürlich jetzt so ein bisschen die Hoffnung, wenn wir einen neuen Dezernenten bekommen, dass der auch ein bisschen Schwung in der Verwaltung machen kann.
Ich erinnere mich da so ein bisschen an letztes Jahr, weil ich glaube, letztes Jahr haben wir darüber gesprochen, wie viel Geld verausgabt wurde bei den PV-Anlagen. Und wenn ich mich nicht täusche, waren 1 Million veranschlagt und irgendwie 30.000 wurden verausgabt oder sowas, ne? Also grob. Nagelt mich nicht fest auf die Zahlen, aber da sieht man schon, wie erschreckend klein die Priorität davon einfach in der Verwaltung war. Obwohl man ja quasi einen so guten Beschluss hatte, hat es dann irgendwie nicht gereicht, das auch in die Tat umzusetzen.
Aber wie ich schon sagte, das war im letzten Jahr, also da haben wir das ja massiv kritisiert, haben gesagt, das geht zu schleppend, was die Umsetzung dieser Maßnahmen angeht. Jetzt ist es besser geworden. Also das wird jetzt wirklich zügig, wir kriegen dann auch regelmäßig den Sachstand berichtet, wie sieht's aus mit der Umsetzung und es wird jetzt mehr verbaut. Dann muss man natürlich auch fairerweise dazu sagen, es gab dann auch Schwierigkeiten bei Handwerkern, die zu bekommen, aber das ist jetzt alles auf dem Weg. Aber das sind ja zwei verschiedene Geschichten. Das eine ist die Umsetzung von Maßnahmen und das andere war halt eben Vorschläge aus der Klimaschutzkommission, die dann noch drüber hinausgehen. Da brauchen wir jetzt auch ein bisschen mehr Bewegung.
Aber es zeigt sich ja dann jetzt nach 4 Jahren grüne stärkste Fraktion im Rat. Es passiert jetzt auch was und Dinge werden umgesetzt, die ja auch maßgeblich auf euch zurückzuführen sind. ein Punkt davon, da kommen wir nämlich jetzt zu, der Begriff des Jahres, was vielleicht das Wirtschaftsministerium angeht, war das, oder der Aufreger des Jahres, das Heizungsgesetz, das ist eben schon angesprochen. Und ein Begriff darin, die kommunale Wärmeplanung. Was erstmal vielleicht für den einen oder anderen sehr abstrakt klingt, habt ihr als Fraktion schon sehr früh eigentlich auch in Koblenz angesprochen.
Genau, wir hatten schon im letzten Jahr, also Jahr 2022, einen Antrag im Juli eingebracht, eine solche kommunale Wärmeschutzplanung auf den Weg zu bringen. Und das wurde auch umgesetzt und deshalb gehören wir auch zu den frühen Kommunen, die jetzt schon in der Umsetzung sind. Also das kam ja dann jetzt in diesem Sommer erneut in die Diskussion, nachdem also zunächst erstmal alle aufgeschrien haben, wie schrecklich, es gab ja Falschmeldungen, jeder muss seine Heizung austauschen, was ja völlig falsch war. Ja, darum ging es ja gar nicht. Aber von interessierter Seite wurde das kolportiert, um halt eben da dieses Gebäudeenergiegesetz in Frage zu stellen. Die FDP hat sich dann gebrüstet, dass sie dann da Veränderungen eingebaut hat in das Gesetz und da gehört eben jetzt eben auch diese kommunale Wärmeplanung dazu. Das heißt also, in diesem Sommer ist eigentlich erst die öffentliche Debatte bundesweit dazu entstanden. Wir haben es schon ein Jahr vorher auf den Weg gebracht und inzwischen laufen die Arbeiten, Fördermittel sind auch schon vergeben, das heißt, es kann auch nichts mehr jetzt gekürzt werden. Es läuft und Ende nächsten Jahres werden wir die ersten Ergebnisse bekommen.
Kim, wir haben eben drüber gesprochen, oder das war einer der Hashtags von Uli, dass die Fahrradstraße. Ich habe mir auch für den März notiert, das Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof werde eröffnet. War dieses Jahr, hätte auch ein Hashtag sein können, das Fahrradjahr für Koblenz?
Also lustig, ja vielleicht, denn wir waren in Koblenz die Stadt aus Rheinland-Pfalz, die am meisten an Radwegen aufgeholt hat und trotzdem sind wir irgendwie von der 5- auf eine 5+ gekommen.
Auf eine 4-,
wir sind eine 4-. Von der 5+ auf eine 4-.
Okay, na gut,
na gut. Leichte Verbesserung. Also,
das wird aber, also, in der Schule heißt es bestanden.
Ja genau, also wir hätten jetzt, wären wir ja in der Uni nicht mehr, ne? 4- ist durchgefallen in der Uni, aber in der Schule hätten wir bestanden. Naja, wie dem auch sei, wir haben aufgeholt und dass der Stand einfach unheimlich schlecht ist, das ist halt eben jahrelange Verkehrspolitik hier gewesen und da muss man halt eben erstmal Strukturen aufbauen, die das ändern. Da sieht man auch wieder, dass 4,5 Jahre grüne stärkste Fraktion in Koblenz was bewirken, nämlich dass wir uns verbessern und zwar ganz, ganz schnell, weil das sieht man ja daran, wir verbessern uns ganz, ganz schnell, wir sind die Stadt, die am meisten aufholt, wenn wir auch noch nicht auf einem perfekten Stand sind, deswegen gilt es da natürlich weiter dran zu arbeiten, aber ja, auf jeden Fall haben wir ja auch dieses Jahr die Fahrradstraße eröffnet. Dann haben wir ein Fahrradparkhaus bekommen in Koblenz. Also es tut sich einiges. Das Fahrradparkhaus, vielleicht mal so ein bisschen, ich glaube, für viele ist das noch nicht so ganz greifbar, wie das funktioniert. Aber ich finde es total einfach. Ne? Das ist ja auch günstig. Man kriegt das, glaube ich, für 1 € pro Tag. Kann man sein Fahrrad da stehen lassen und deswegen finde ich es total super, dass man auch diesen Pendelweg zum Bahnhof mit dem Fahrrad jetzt gut machen kann und dann eben auch auf die Bahn wieder umsteigen kann, was natürlich auch mit Mobilitätsstationen dezentral und sowas wieder viel zu tun hat. Aber ja, wir verbessern uns und wir brauchen noch weitere 5 Jahre oder weitere 10 Jahre, dass die Grünen die stärkste Fraktion sind, damit wir auf einem guten Stand sind.
Auf eine gute Note kommen.
Ja. Das Fahrradparkhaus war schon ein Meilenstein. Ja, das haben wir immer wieder gefordert, dass es sichere Abstellplätze geben muss, sowohl für die Pendler als auch für Touristen, die nach Koblenz kommen. Und es ist jetzt ja so, dass man über eine App dann sich da anmeldet. Für 1 €, wirklich sehr, sehr einfach. Für 1 € kann man dann halt eben einen Zugang erreichen, muss durch eine Schleuse durch. Es kann also auch da nicht geklaut werden. Also es ist wirklich sicher, die Abstellmöglichkeit. Und es wird überraschenderweise sehr gut genutzt, schon gleich zu Beginn. Also wir hatten im Sommer 50% Nutzung. Das ist also für so einen Start ganz gut. Und es soll dann noch eine Servicestation da eingerichtet werden. Und dann wird es sicherlich noch besser genutzt werden.
Noch ein Thema dieses Jahres, ein für mich sehr erschreckendes und auch auf irgendeine Art und Weise gefährliches Thema für unsere Demokratie. Die Rechten werden immer stärker in ganz Deutschland. Die ersten Ja, Amtsträger sind, werden von der AfD gestellt, vor kurzem jetzt der Oberbürgermeister zumindest mal AfD unterstützt. Wir haben uns im April auf die Tagesordnung unserer Mitgliederversammlung, unseres Kreisparteitages geschrieben, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Kim, wie kam es dazu?
Ja, im Grunde, dass wir auch so ein bisschen gemerkt haben, dass das auch bei uns ein großes Thema ist, auch als wir Gespräche mit AmtsträgerInnen hier aus Koblenz hatten, Personen aus dem Stadtrat, die gesagt haben, naja, wir arbeiten mit der AfD zusammen, und wir dann ein bisschen schlucken mussten und gesagt haben, boah, das finden wir gar nicht gut, und wir wollen auch, dass irgendwie das Zeichen ausgeht, von uns arbeitet niemand mit Rechtsextremen wie der AfD zusammen, und wir fordern das auch von allen anderen demokratischen Parteien oder Wählergruppen in Koblenz. Wir haben uns sehr, sehr klar distanziert, andere nicht. Ich glaube, man hat bei SPD und CDU gemerkt, auch mit der Vereinbarung, die wir getroffen haben, dass die beiden Parteien auch Interesse daran haben, sich ganz klar zu distanzieren, weil auch CDU ja gesagt hat, ja, wir arbeiten mit euch zusammen, eben auch damit nicht der Anschein entsteht, wir würden mit der AfD oder sowas zusammenarbeiten in Sachen des Baudezernates, ne? Was ich an der Stelle stark fand. Von den kleineren Fraktionen ist das leider so ein bisschen ausgeblieben.
Es gab ja auch die Einladung der AfD-Fraktion im Koblenzer Stadtrat, einen gemeinsamen Oberbürgermeisterkandidaten mit dem sogenannten bürgerlichen Lager zu stellen. Uli, wie blickst du auch als Ratsmann auf dieses Thema? Umgang mit der AfD.
Also, ja, so wie es Kim gerade gesagt hat, aber auf dieses Angebot der AfD ist ja niemand eingegangen. Ja? Also
Gott sei Dank, das wäre der nächste Step gewesen.
Wir hatten natürlich erwartet, dass die anderen sagen, nee, auf gar keinen Fall, aber sie haben gar nicht reagiert und sind auch nicht positiv darauf eingegangen. Also insofern ist das ja verpufft. Und wenn man sich die Arbeit der AfD im Stadtrat anschaut, dann kommt da eigentlich nicht viel. Ja, also dann ab und zu mal so ein paar Hassreden von dem Herrn Paul. Ja, im Übrigen konnte man gerade heute lesen, dass er selbst von seiner Parteispitze inzwischen ein Ämterverbot bekommen hat, weil er also selbst der AfD hier in Rheinland-Pfalz wohl schon zu rechts ist und auch damit
mit, und das heißt schon was,
mit dubiosen Kräften.
Es ist schon Wahnsinn, dass es das gibt, zu rechts für die AfD.
Und also das, was der da also an Reden da vom Stapel lässt, das ist schon manchmal wirklich unsäglich, ja. Aber ansonsten inhaltlich kommt ja überhaupt nichts von denen, ja. Also das ist erschreckend. Und wenn die also jetzt also hier ein super Ergebnis einfahren würden, ohne dass sie überhaupt Arbeit im Stadtrat geleistet haben, dann wäre das schon eine ordentliche Klatsche. Also wir hoffen, dass hier doch alle Menschen wach werden und sagen, also wir dürfen nicht auf gar keinen Fall diese Kräfte stärken.
Ich fand heute interessant, ich glaube, der Chef der Industrie, wie heißt dieser Verband, ich weiß es gerade nicht genau, wie der Verband heißt.
Dieser Wirtschaftsverband, ne?
Genau, ja. Der gesagt hat, der gewarnt hat davor, dass die AfD zu stark in Deutschland wird, weil das massiv der Industrie und damit der Wirtschaft in Deutschland schaden würde. Also ich habe immer noch viele Menschen oder Menschen, die die AfD wählen, haben im Kopf, ja, mit denen wird es irgendwie besser oder zumindest kann es ja nicht noch schlechter werden. Und ich glaube, die Antwort darauf ist doch, es würde viel schlechter werden. In so vielen Bereichen, eben auch im wirtschaftlichen Bereich, dass die AfD so viel zerstören würde, was mühsam aufgebaut wurde. Und sie ist einfach keine Alternative. Und das muss man immer wieder klar machen. Deswegen fand ich das einen total wertvollen Beschluss damals, auch dass wir gesagt haben, auf keiner Ebene, in keinem Szenario arbeiten wir mit der AfD, mit AfD-Stimmen zusammen. Und das steht und das wird auch weiterhin für uns stehen.
Ja, vor allen Dingen, wir brauchen, das ist ja auch das, was die Wirtschaftskräfte da so interessiert, wir brauchen ja Zuwanderung. Ja. Ich habe also vor einigen Wochen habe ich einen interessanten Vortrag von Professor Sell gehört, hier auch von der Uni Koblenz oder Hochschule Koblenz, der vorgerechnet hat, dass wir in den nächsten 10 Jahren bundesweit rund 7 Millionen Menschen brauchen zusätzlich als Arbeitsplätze, weil wir halt eben jetzt die geburtenstarken Jahrgänge haben, die in Ruhestand gehen. Wir werden also sehr viele Abgänge haben aus dem Arbeitsmarkt. Und wenn wir also nicht eine gezielte Zuwanderung bekommen, dann werden wir viele Leistungen nicht mehr erbringen können, gerade so im Gesundheitssektor. Und wenn also ein solches Klima des Ausländerhasses sich ausbreitet, das, was also die AfD da verbreitet, ja, und mit ganz abstrusen Theorien, dann schreckt das natürlich Leute ab, nach Deutschland zu kommen. Es gibt ja auch viele Einwanderer, die dann wieder sagen, wir gehen lieber wieder zurück, uns ist das Klima hier nicht gut genug. Also deshalb kann man ja auch diese Wirtschaftsverbände verstehen. Also wir müssen wirklich diese AfD stoppen.
Ich glaube, das ist auch irgendwie so ein demokratischer Auftrag an uns, aber auch an alle anderen demokratischen Parteien irgendwie. Weil ich glaube, das hat auch schon sehr, sehr viel mit Debattenkultur zu tun. Wie reden wir miteinander? Wie reden demokratische Parteien, demokratische VertreterInnen miteinander? Und ich glaube, das hat in letzter Zeit irgendwie sehr, sehr zugenommen, sich immer irgendwie die Schuld zuzuschieben. Was, glaube ich, auch einfach dieses Misstrauen gegenüber demokratischen VertreterInnen, Die AfD ist ja auch gewählt und vertritt Menschen, aber die stellen sich ja immer in so eine Rolle, die Altparteien, die sind nicht demokratisch oder sowas. Dabei ist es ja genau andersrum. Und ich glaube, dass man dieses Misstrauen, indem man mit den demokratischen Parteien immer gegeneinander kämpft und nicht in solchen Sachen zusammensteht, das Misstrauen bei Menschen einfach noch erhöht. Deswegen hoffe ich, dass das bei uns hier in Koblenz im Wahlkampf anders wird und hoffe, dass wir einfach ein Klima finden, in dem wir keinen Nährboden für solche Theorien bieten.
Und wieder gibt es mir eine gute Überleitung, um in den April überzuleiten. wir haben nämlich im April, und es ist jetzt schon mehrfach angeklungen, da sind sie eigentlich zum Höhepunkt gekommen, nämlich die Gespräche mit den anderen großen Parteien, SPD und CDU, im Hinblick auf die Vereinbarung für die Verteilung der Dezernate. Und wir haben oft vorgeworfen bekommen, Uli, dass das undemokratisch sei. Das war gerade der Übergang, du hast gerade viel von Demokratie gesprochen. War das ein undemokratischer Vorgang?
Ja, das ist auch völlig normal. Also überall finden solche Absprachen statt, wenn es darum geht, Spitzenämter zu besetzen. Man muss ja sich Folgendes vorstellen, wenn man wirklich gute, qualifizierte Leute kriegen will in solche Ämter, dann muss man halt eben vor auch eine breite Mehrheit sicherstellen. Das ist das A und O. Ja, ich meine, wer stellt sich für eine Wahl, wenn es dann auf Messerschneide steht, zur Verfügung? Ja, also das muss man einfach sehen. Und deshalb war es wichtig, dass hier eine Absprache mit SPD und CDU getroffen wurde, dass man auch hier eine breite Mehrheit auch sicherstellen kann. Und deshalb haben wir hier auch einen guten Kandidaten gefunden.
Wir kommen ja noch drauf.
Also das wäre sonst nicht möglich gewesen, ja. Und das muss man immer wieder den Leuten sagen, dass das eben auch das A und O im politischen Geschäft ist, dass man Mehrheiten dann auch sicherstellen muss.
Aber ja nicht nur für Personenwahlen, sondern natürlich auch für Anträge oder sowas. Also das ist ja ein total normales Vorgehen, dass man, wenn man Anliegen hat, egal ob es jetzt eine Personenwahl ist oder ob es ein Antrag ist, den man nach vorne bringen will, dass man zu den anderen Fraktionen geht und mit denen ausmacht, was zu unterstützen. Und an der Stelle sind es eben Personenwahlen gewesen, ne? Also ich weiß nicht, wie sich die Menschen, die diesen Vorwurf erheben, Demokratie vorstellen, aber Demokratie ist ja nicht, dass da jeder auf einmal aufsteht und sagt, wir machen das jetzt, sondern dass man sich natürlich vorher auch einigt auf Dinge, was
und demokratische Mehrheiten findet.
Genau.
Ja, absolut. Und nochmal, also es geht wirklich darum, dass man gute, qualifizierte Fachleute findet.
Das haben wir geschafft.
Das geht nur über diesen Weg.
Absolut.
Und deshalb nochmal mein Kompliment an euch beide, denn das war ja wirklich das Verdienst von dir, Kim, von dir, Christopher, dass ihr diese Gespräche geführt habt. Das war schon wirklich ein Meilenstein.
Das wäre jetzt erstmal vielen Dank für die Blumen, aber das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Es war ja schon auch das, damit sind wir, Kim, angetreten vor einem Jahr. Wir haben gesagt, wir schaffen es, einen grünen Baudezernenten nach Koblenz zu holen. Wir haben es geschafft. Und wie blickt ihr so auf diesen Prozess zurück? Es war ja dann doch, ich habe letztens auch in die Gruppe geschrieben, ein Jahr Arbeit hat sich heute gelohnt.
Ja, ich glaube, das ist das auch einfach, das, was du gesagt hast. Es war irgendwie so viel, was dahinter gesteckt hat, ob das jetzt die Gespräche waren, ob das irgendwie die Abläufe, die wir irgendwie 100-mal miteinander besprochen haben. Also es war, ist tatsächlich viel, viel Zeit gewesen, die da reingeflossen ist, aber auch dann, wenn wir dahin gegangen sind, mit wem sprechen wir darüber und wen hören wir uns an? Wir haben es ja öffentlich auch ausgeschrieben, beziehungsweise veröffentlicht, dass wir suchen und dass wir uns mit den Personen, die sich bei uns beworben haben, mit den geeigneten Personen auch zusammengesetzt haben, getroffen haben und sowas. Das ist so viel Zeit, was irgendwie dahinter stand, so viel Vorbereitung, dass ich glaube, also ich war trotzdem nervös, auch wenn wir eigentlich so eine gesicherte Mehrheit hatten, war ich nervös, dass doch irgendwas nicht funktioniert, einfach weil man so viel Zeit und so viel Arbeit da reingesteckt hat. Und ich war so froh, als das Ergebnis verkündet wurde, dass es funktioniert hat. Also
der Uli hat ja schön geblinzelt.
Aber nee, also ich saß ja auch neben Andreas bei der Wahl und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich genauso aufgeregt war wie er, aber ich war auf jeden Fall ganz dolle aufgeregt mit ihm.
Also das Blinzeln bezog sich darauf, dass ich in der Auswahlkommission
genau. war. Genau. Man hat es dir an deinem Gesicht auch so angesehen, dass es funktioniert hat. Uli, wie hast du diesen Prozess wahrgenommen?
Naja, also ich glaube, wir haben auch gezeigt, wie man einen solchen Prozess aufsetzt. Also wir haben ja öffentlich das Ganze ausgeschrieben, hat uns auch Kritik eingehandelt, weil die anderen das ja nicht kennen, dass man öffentlich ausschreibt. Wir machen das halt eben und wir haben bundesweit gesucht. Wir haben wirklich überall Personen noch angesprochen und aber der Auswahlprozess an sich, der war ja wirklich sehr geheim. Das war so eine Vierergruppe. Ihr beiden gehörte dazu, Uli Bori und ich von der Fraktion. Und wir haben ja wirklich uns zum Ziel gesetzt, dass wir also auch alles in diesem Kreis halten und dass wir nicht vorher die Gerüchteküche anheizen. Das ist uns gelungen. Ich glaube, das war auch ein Erfolgsrezept, dass also der Name nicht durchgesickert ist. Wir wurden immer wieder gefragt von anderen, habt ihr denn jetzt schon jemanden? Und haben wir halt eben da so ein bisschen, naja, vielleicht, ja. Das hat gut geklappt und deshalb war es ja auch eine Überraschung, als wir den Namen präsentiert haben und es ist auch alles gut gegangen. Man kann ja woanders sehen, wie es nicht laufen sollte. Also wir haben es, glaube ich, ganz gut hingekriegt.
Ich denke auch, da können wir einen Strich drunter machen, dass ein Riesenerfolg dieses Jahres für uns, für Koblenz und für alle, die in den nächsten 8 Jahren einen grünen oder von einem und darüber hinaus von einem grünen Baudezernenten profitieren können. Ein anderes Projekt.
Kim. Ich glaube, davon werden hier in Koblenz ganz, ganz viele Menschen
davon
profitieren.
Davon gehe ich auch sehr schwer aus. Ein anderes Projekt, was im April gestartet und zuletzt wieder aktuell wurde, war ein Feldversuch am Schenkendorfplatz. Für uns als, du hast es eben gesagt, Kim, wir sind hier vor allem in der Südstadt sehr verwurzelt als Grüne. Natürlich ist Schenkendorfplatz ein wichtiger Punkt. Wir treffen uns dort oft in den gastronomischen Betrieben vor Ort. Und jetzt wurde auf einmal die Straße gesperrt und es war auf einmal ein Platz da, der vorher Schenkendorfplatz hieß, ist jetzt wirklich ein Platz. Ein gelungener Versuch?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch positives Feedback dazu bekommen, was mich sehr gefreut hat. Also gerade bei Instagram oder sowas haben wir ja immer mal ein paar Nachrichten dazu bekommen, dass das total cool ist, dass das jetzt ein Platz wirklich geworden ist, der zum mehr oder weniger verweilen einlädt. Natürlich ist es jetzt noch nicht so gestaltet, wie es endgültig irgendwann mal sein soll, aber man kann halt nicht mehr mit dem Auto durchfahren, sondern man kann halt auch einfach mal da bleiben und nicht der Straße weichen, sage ich mal. Und von daher ist das, glaube ich, sehr, sehr gut angekommen und ich freue mich, dass das jetzt auch verlängert wurde. Ne? Das war ja das Aktuelle. Dieser Versuch, der im April gestartet ist, der wäre, glaube ich, jetzt bis November oder Dezember gegangen und das wurde jetzt nochmal verlängert, weil es eben auch so gut angekommen ist, dass die Autos da nicht mehr langfahren.
Ich meine, der Plan ist ja nicht, dass da die Bäume in den Blumenkübeln bleiben. Ja. Uli, wie geht's dann weiter am Schenkendorfplatz?
Naja, es soll halt eben der Platz dann umgestaltet werden, also dann verkehrsberuhigt, soll auch die Unterführung zurückgebaut werden und dadurch wird natürlich dann auch noch mehr Platz geschaffen als jetzt schon, ja. Und man sieht ja, wie gut das angenommen wird. Man muss nicht unbedingt dort mit dem Auto durchfahren, mit dem Fahrrad kann man noch durchfahren. Insgesamt ist das eine Bereicherung für diesen Stadtteil. Man hat wirklich dann zukünftig einen echten Platz. Wir wollen natürlich, dass das möglichst zügig da noch jetzt umgesetzt wird. Aber das ist auf jeden Fall jetzt sehr vielversprechend.
Gehen wir in den Mai. Und im Mai haben wir etwas gestartet, was uns bis heute und bis ins kommende Jahr begleiten wird, nämlich unsere Veranstaltungsreihe Was bewegt Koblenz? Kim, was verbirgt sich dahinter?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Thema, was wir eben angesprochen haben mit den Ortsgruppen. Also das ist ja nicht unbedingt, was bewegt Koblenz, sondern es ist, was bewegt Gülz, was bewegt Lützel, was bewegt die Südstadt, was bewegt die rechte Rheinseite. Dass das eben nicht nur, sag ich mal, auf Kreis-Stadtebene Koblenz bezogen ist, sondern eben kleinteiliger gedacht ist, nämlich in den Ortsteilen, weil das ist, was die Menschen wirklich direkt vor der Haustür betrifft. Und ich glaube, auch da hat man gemerkt, dass die Reihen sehr, sehr gut ankommen, dass viele Menschen, also gerade in Lützel, wenn man sich jetzt, wenn ich daran denke, dass wir da irgendwie so das Anliegen hatten, dass der eine Kanaldeckel so laut ist oder sowas, dass wir dann bei der Stadt angerufen haben, dass die da irgendwie ein Gummi neu gemacht haben oder so. Es sind dann so kleine Sachen, die jetzt vielleicht nicht auf der kompletten Stadtebene platziert werden können, aber in diesen kleinen Ortsteilen, klein oder groß, wie auch immer, aber auf dieser Ebene halt viel, viel besser angesiedelt sind. Und deswegen freue ich mich, dass wir die Reihe gestartet haben, so erfolgreich gestartet haben und dass die immer noch weitergeht.
Also genau, wir haben ja immer noch weitere Anfragen. Im Januar kommt ja dann Was bewegt Süd, dann kommt im Februar im besten Fall,
die Planungen laufen
noch, genau, Was bewegt Metternich.
Goldgrube kommt wahrscheinlich noch.
Also da steht noch einiges vor. Und dieses, Was bewegt Koblenz, was bewegt die Stadtteile, ist ja auch das, wie wir jetzt weiterdenken wollen, wie wir in die Kommunalwahl auch reinblicken. Was hat das eine mit dem anderen zu tun, Kim?
Im Grunde haben wir es ja auch so ein bisschen vor dem Wahlprogramm auch angefangen, um so ein bisschen auch mitzunehmen, was die Menschen bewegt und was wir verändern können. Also das haben wir ja auch aktiv wirklich ins Wahlprogramm einfließen lassen, ne? Also wenn die Menschen uns die Punkte genannt haben, mit konkreten Beispielen, zum Beispiel mit dem Radverkehr oder sowas, haben wir es mit aufgenommen oder mit so kleinteiligen Punkten, die wir einfach in unsere entweder wenn auch Ratsmitglieder dabei waren, auch direkt in die Fraktion mitnehmen konnten, aber eben auch jetzt ganz groß mitnehmen konnten ins Wahlprogramm. Von daher hat das natürlich auch ganz, ganz viel mit unserem Wahlkampf, aber auch mit unserer nächsten Fraktionsarbeit zu tun.
Ich denke auch, dass dieses Motiv der Was bewegt Koblenz oder auf der anderen dann positiv oder anders formuliert Koblenz gemeinsam bewegen, was ja dann unser Claim sein wird für diese Kommunal- oder auch der Hintergrund unserer Kommunalwahlkampf sein wird, ist so dieses Doppeldeutige. Auf der einen Seite, wir wollen wissen, was bewegt die Menschen und das ist einiges, was sie bewegt. Und auf der anderen Seite, wir bewegen ja auch Koblenz und das gemeinsam mit den Menschen. Das beschreibt eigentlich ganz gut, dass wir darauf hören und darauf schauen, was die Menschen eigentlich, ja, was sie für Sorgen, für Probleme, für Themen haben und dass wir aber jetzt nicht die Partei sind, die sich darauf ausruht und sagt, wir sehen alles und kann ja irgendwie so bleiben, sondern sagen, wir gucken nach vorne, wir gehen in die Zukunft, wir bewegen Koblenz weiter.
Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was wirklich total gut angekommen ist, weil ja auch viele sich bedankt haben. Danke, dass ihr nachgefragt habt oder sowas. Ne? Also auch als wir geflyert haben oder sowas, da kam ja auch ein paar Mails, wo die Leute geschrieben haben, danke, dass ihr wissen wollt, was mein Anliegen ist überhaupt. Ne? Also ich glaube, dieser Punkt, überhaupt nachzufragen, was die Menschen hier rumtreibt, ist schon einfach für uns total wichtig, aber auch für die Menschen total wichtig, dass die wissen, Politik ist nahbar.
Ein Thema des Monats Juni, mehr Landstromanlagen für Koblenz. Uli, was verbirgt sich denn dahinter?
Also wir haben ja sehr viele Kreuzfahrtschiffe, die Koblenz anlaufen und üblicherweise laufen dann die Schiffsmotoren weiter. Landstrom bedeutet, dass diese sich dann anplacken können an eine Stromleitung und dann die Dieselmotoren dann nicht mehr weiterlaufen müssen. Das ist natürlich also aus Umweltgründen auch sehr positiv, aber auch aus Gründen des Lärmschutzes. Gerade die AnwohnerInnen haben immer das Problem, dass dann halt die ganze Nacht über dann diese Motoren laufen. Also deshalb war es uns wichtig, dass an allen Anlegestellen auch solche Landstromanlagen errichtet werden und das nicht nur für die Kreuzfahrtschiffe, sondern auch im Hafen. Und da gab es dann auch jetzt einen Förderbescheid des Landes. Auch das wird jetzt also sichergestellt. Das heißt also, dass dann zukünftig an allen Anlegern auch entsprechende Lademöglichkeiten vorhanden sind.
Das war, wie gesagt, ein Thema des Monats Juni. Eine weitere Rubrik, die ich gerne reinwerfen würde, und da bin ich gespannt, was war denn euer Thema des Jahres generell? Was für ein Thema hat für euch dieses Jahr beherrscht? Was war das, Kim?
Bei mir war es auf jeden Fall so Demokratie. Wir haben eben schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass die AfD total viel Prozente dazu gewonnen hat in dem Jahr. Aber ich glaube, man hat auch einfach gemerkt, dass Rassismus ein Riesenthema war und jetzt zu Ende des Jahres wieder Antisemitismus ein Riesenthema ist. Und da kommt man irgendwie immer wieder zurück darauf, dass wir einstehen müssen für unsere Demokratie. Dass solche Mächte und solche menschenfeindliche Politik einfach nicht nochmal an die Macht kommen kann. Und deswegen bleibe ich bei Demokratie.
Uli, dein Thema
des Jahres. Ja, für mich ist das Thema wirklich die Wärmewende. Das ist die große Herausforderung. Wenn wir also Klimaschutz erreichen wollen, dann muss da etwas passieren. Man hat immer in der Vergangenheit so den Stromsektor im Auge gehabt, dass man gesagt hat, also hier, wir müssen einen höheren Anteil an erneuerbaren Energien im Strombereich haben. Da sind wir auf einem sehr guten Weg, inzwischen schon deutlich bei über 50%. Aber im Wärmebereich ist das viel größere Potenzial und vor allen Dingen auch der Investitionsbedarf. Und deshalb gab es ja auch die heiße Debatte über das Gebäudeenergiegesetz. Wir müssen einfach wegkommen von den fossilen Energieträgern. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, weil das also immense Investitionen sind. Und deshalb bin ich halt froh, dass wir da jetzt schon mal auf dem Weg sind mit der kommunalen Wärmeplanung. Damit die Menschen auch Sicherheit haben, wird in meinem Stadtteil vielleicht eine Nahwärmeversorgung ermöglicht. Das geht nur in einigen Stadtteilen, da wo halt eben große Wärmeproduzenten sind, also zum Beispiel um das Industriegebiet herum, da könnte man sich so etwas vorstellen. Aber die meisten Bereiche werden sicherlich dann auch individuell mit Wärme versorgt werden müssen. Und in dem Zusammenhang hatten wir ja auch auf den Weg gebracht die Flusswärmepumpen. Das ist etwas, was relativ gut hier in Koblenz umsetzbar ist. Wir sind ja eine Stadt, die an zwei großen Flüssen liegt, an Rhein und Mosel. Und am Rhein gibt es beispielsweise in Mannheim jetzt ein Pilotprojekt, wo man das umgesetzt hat. Wir wollen das auch. Wir wollen, dass halt eben diese Flusswärme, die ja eigentlich in Sommermonaten sogar auch ein Problem ist durch die Überhitzung, dass diese Flusswärme genutzt wird auch für Nahwärmeversorgung in Stadtteilen. Also das ist für mich eigentlich das zentrale Thema. Da müssen wir zwingend etwas tun. Und leider ist durch diese unsägliche Debatte bei vielen eine Verunsicherung entstanden. Und da müssen wir halt eben jetzt gegensteuern.
Ein zentrales Thema für die Menschen in der Vorstadt war im Juli vor allem das Thema Südallee. Es ging darum, dass die Südallee ja neu gestaltet werden soll. Es gibt einige Planungen, die schon seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten jetzt schon andauern. Und jetzt soll es wirklich dazu kommen, dass es losgeht und dass es vorangeht. Und natürlich, wie es ja bei Großprojekten so ist, wird dann erstmal genauer hingeguckt, wenn es dann losgeht. Und dann ist vielen aufgefallen, da sollen ja einige Bäume gefällt werden und das hat einigen Menschen nicht gefallen. Das war ein sehr emotionales Thema, das natürlich auch unsere Fraktion und damit euch, Uli, begleitet hat. Erzähl mal, wie hast du das Ganze wahrgenommen? Was war vielleicht das Problem und wie seid ihr damit umgegangen?
Also wir haben ja immer diesen Ausbau der Südallee auch gewollt und wir haben das auch mit unterstützt. Da ist kommunikativ vielleicht einiges nicht so gut gelaufen seitens der Verwaltung auch. Also man hätte das vielleicht schon früher kommunizieren müssen, dass diese Bäume, die jetzt gefällt werden, das sind ja alles Robinien, die also nur eine sehr kurze Lebensdauer haben, dass die halt eben ohnehin abgängig sind. Ja, das ist schlecht kommuniziert worden. Stattdessen hat man über die Linden in dem südlichen Bereich diskutiert, die gar nicht gefällt werden sollen. Also insofern ist da auch vieles in der Diskussion etwas schief gelaufen. Ich kann natürlich die Sorge von vielen Menschen verstehen, die, wir haben es ja auch erlebt bei der Mozartbrücke, wo dann einfach Bäume gefällt wurden. Wir hatten es auch an anderen Stellen, wo urplötzlich dann Bäume gefällt werden, dass diese Sorge da auch bei vielen Menschen im Vordergrund steht. Und diese müssen wir halt eben nehmen und da setzen wir jetzt auf den neuen Dezernenten, dass auch besser das kommuniziert wird im Vorfeld.
Kim, auch wir als Partei haben uns unsere Gedanken gemacht, wie können wir denn hier helfen, dass es besser wird mit der Kommunikation und wie können wir auch den Menschen so ein Stück weit die Sorge nehmen, dass es eben nicht um gesunde Bäume geht, die da gefällt werden. Es war für unsere Partei auch ein wichtiges Thema für in diesem Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten uns ja auch sehr, sehr früh dazu geäußert, dass wir eben fordern, dass diese Prüfergebnisse offengelegt werden, aber auch verständlich offengelegt werden, weil das ist ja auch das, wir sind natürlich auch in den Austausch mit unseren FraktionärInnen gegangen, die natürlich auch gesagt haben, irgendwie die Prüfergebnisse sind manchmal nicht verständlich für jedermann, sage ich mal. Deswegen ist es natürlich da auch wichtig, dass die Prüfergebnisse so aufgearbeitet sind, dass die Menschen, die daran interessiert sind, die auch verstehen können. Und wie Uli eben gesagt hat, ist diese ganze Diskussion um die Bäume einfach an einem ganz anderen Punkt gewesen, was eigentlich Realität war, ne? Und dann kurz danach ist ja sogar ein Baum umgefallen. Also ich glaube, daran hat man auch gesehen, wie marode teilweise die Bäume schon waren und wie kaputt die von innen waren, weil die, ich glaube, das hatte ich auch mal gehört, die sind durch die Tiere, die da, genau, ja. die sind dadurch ja total kaputt an den Wurzeln schon, ne? Das heißt, es ist natürlich wichtig, dass wir da Bäume hinbringen, die verkehrssicher auch sind, ne? Also das ist natürlich ein wichtiger Schritt, aber trotzdem, wie Uli eben gesagt hat, die Kommunikation da war natürlich falsch. Man hätte die Menschen besser mitnehmen müssen an dem Punkt auch. Und ich glaube, dass wir das auch ganz gut geschafft haben, uns da abzugrenzen und zu sagen, ja, wir wollen den Umbau, aber den Umbau eben auch nur, wie wir die Menschen mitnehmen können, ne? Also den Umbau ja, aber die Menschen dabei mitnehmen.
Jetzt ist das Thema ja eigentlich ein total tolles Thema, weil wir kriegen eine total tolle Straße in die Südallee. Uli, was ist denn überhaupt geplant und wie geht es da jetzt weiter?
Ja, das wird die Verlängerung der Fahrradstraße sein. Also jetzt haben wir ja schon die Casino-Straße als Fahrradstraße mit einer grünen Welle für Radfahrer über den Friedrich-Ebert-Ring, was mich besonders sehr freut. Und zukünftig wird man halt eben über diese grüne Achse dann bis in die Vorstadt fahren können. Derzeit ist das ja sehr holprig, wenn man daherfährt. Die Straße ist nicht in einem sehr guten Zustand, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und das wird dann also zukünftig die Verlängerung der Fahrradstraße und eine der Hauptachsen im Radverkehr.
Ich finde das einen total tollen Gedanken, wenn man dann denkt, von der Vorstadt in die Innenstadt, ununterbrochen mit dem Fahrrad, im besten Fall mit der grünen Welle. Wie schnell ist man dann und wie angenehm ist man dann mit dem Fahrrad dahin gefahren und kein Auto kommt einem in die Quere. Also das ist ja auch so einer dieser positiven Aspekte, mal abgesehen davon, dass da eine wirklich eine schöne, ich finde die Planungen, man kann darüber streiten, ob jetzt die Bäume hoch genug sind und groß genug sind oder nicht. Es kommen dreimal so viele hin, wie aktuell vor Ort sind. Das wertet Koblenz und die Vorstadt ja nochmal enorm auf, diese Straße, wenn sie dann da steht.
Ja. Also du wirst ja gleich noch die Frage stellen, was der Tag des Jahres war. Ich sag's jetzt schon mal, das ist der 21. Juni. Das war nämlich der Tag, an dem wir die Fahrradstraße eingeweiht haben.
Ich finde es interessant, dass du das sagst, weil ich habe eben Kim gebeten, dass sie mir ihr oder unser Konzept ausdruckt und da sind ihre Stichworte schon drauf. Und ich sehe gerade, bei ihr ist nämlich der Tag des Jahres, der 15.04. Weißt du, was da war?
Nee.
Ende der Atomkraft in Deutschland. Das ist so eigentlich genau dein Thema.
Ja, okay. Wär eigentlich mein Thema gewesen. Aber da habe ich schon einen Haken hintergegeben. Nein, also die Casino-Straße ist ja ein Mega-Erfolg. Ja. Wenn man dran denkt, wie oft wir das vorgebracht haben und Anträge zunächst mal abgelehnt wurden und dann haben wir
es. Da wurde doch da sogar noch gezählt, um zu gucken, ob es überhaupt
eine Frage ist. Ja, aber genau. Es wird ja jetzt auch, da steht ja dieses
Schild. Ja, das wollte ich gerade sagen. Und wenn man jetzt, es ist ja da so eine Tafel, wo dann gezählt wird. Und wir haben also in den ersten 6 Wochen haben wir es mal uns angeschaut. Es waren täglich 2.500 bis 3.000 Fahrradbewegungen auf dieser Casino-Straße. Ja. Das ist ein Mega-Erfolg. Man sieht auch, wie die Leute das annehmen. Auch Kinder, ich habe das dann beobachtet, als ich dann da stand und die dann also aufmerksam geguckt haben, ach, es ist wieder einer dazugekommen und so weiter. Also es ist auch ein Spielchen. Also ich finde das auch alle toll. Und man sieht halt eben auch, wie wichtig das war. Und wenn man da steht an der Kreuzung, es kommen ständig Fahrräder in beide Richtungen.
Und das wird ja jetzt
noch verbessert. Und das wird dann noch verbessert durch diese Verlängerung in der Südallee. Also das ist ein Mega-Erfolg.
Absolut. Ein grüner Erfolg vor allem auch. Ein grüner Erfolg. Ein anderes Thema, was uns bewegt hat im Juli, Kim, auch das auf einer Wir hatten viele Mitgliederversammlungen, fällt mir immer so auf, wenn wir hier immer über Mitglieds- oder Beschlüsse der, der Kreislauf-Teiltage sprechen.
Wir sind
auf
fleißig.
Einem, ja, absolut. auf einem haben wir beschlossen, dass sich unsere Fraktion oder dass sich Koblenz für mehr Awareness einsetzen soll und damit auch für Awareness-Konzepte bei städtischen Veranstaltungen. Erstmal, was versteckt sich hinter diesem Begriff Awareness-Konzepte?
Ja, das ist für einige Menschen ein sehr sperriger Begriff, habe ich mitbekommen in den ganzen Diskussionen, die ich geführt habe. Also im
Grunde, der Uli grinst gerade, warum?
Für Uli ist das sperrig.
Ich habe auch meine Schwierigkeiten mit den Anglizismen.
Im Grunde steckt dahinter nichts anderes als Achtsamkeit. Also wir geben Acht auf die Menschen, die mit uns unseren öffentlichen Raum, unsere Veranstaltungen mit uns gemeinsam teilnehmen, wahrnehmen. Und deswegen ist das ein total wichtiges Konzept, weil es zum einen halt eben so ein paar Verhaltensregeln, die eigentlich menschlich sein sollten, aber nochmal klar zieht, also nochmal ins Gedächtnis ruft und nochmal sichtbar zeigt, oft mit Plakaten oder sowas, wo eben gesagt wird, wir akzeptieren keinen Sexismus, keinen Rassismus, keinen Antisemitismus, ja einfach keinen Hass, keine Hetze gegen Minderheiten und keine Übergriffe, insbesondere halt im Veranstaltungskontext. Dann gibt's halt immer Personen, an die man sich wenden kann, wenn eben doch Übergriffe passieren. Und deswegen ist das im Grunde so ein bisschen ein erweitertes Schutzkonzept, was jetzt nicht nur darauf gelagert ist, was machen wir mit Menschen, die übergriffig sind, sondern auch so ein bisschen, wie beugen wir dem vor, dass Menschen überhaupt übergriffig werden. Also es ist ein bisschen ganzheitlicher betrachtet, würde ich sagen. Ja, von daher finde ich das sehr, sehr wichtig. Das ganze Thema ist ja auch aufgekommen wegen Rammstein. Da war ja die Diskussion auch in dem Jahr, wie gestalten wir Veranstaltungen sicher, sicher für Frauen, sicher für Minderheiten an dem Punkt.
Das Thema wurde ja diskutiert, ich habe es in den Stadtrat eingebracht. Was mich bei der Debatte gestört hat, es war ja ein dreigliedriger Antrag, wo es in erster Linie darum ging, in städtischen Veranstaltungen mehr Awareness zu zeigen und da Konzepte zu erarbeiten und danach geordnet zu prüfen, ob das auch für Veranstaltungen auf städtischem Boden dann übertragen werden könnte. In der Debatte wurde sich nur darauf konzentriert, dass man ja mit diesem zweiten Prüfauftrag quasi das Ehrenamt vernichten würde, weil man allen EhrenamtlerInnen da Hürden in den oder Steine in den Weg legt.
Dabei ist es ja so, also die Realität ist ja, das Ehrenamt macht das teilweise schon,
genau.
Aber die städtischen Veranstaltungen nicht.
Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Uli, wie war dein Gefühl? Meins war, dass die Bürgermeisterin in dem Fall, die ja dann da begründet hat für die Verwaltung, sich ein bisschen darauf ausgeruht hat und gar nicht mit dem Kern, nämlich mit den städtischen Veranstaltungen, gearbeitet hat.
Es gab eine breite Ablehnungsfront, alle haben nur gesagt, oh, wie schrecklich, was die Grünen da jetzt fordern. Aber das ist ja wie mit vielen Forderungen, die wir im Laufe der Zeit eingebracht haben. Das braucht dann so seine Zeit, bis das auch dann bei anderen ankommt. Und wenn es dann eingeführt ist, dann werden es andere als Erfolg verkaufen. So sehe ich das auch hier. Hier müssen wir haben den.
Wir bleiben dran.
Wir bleiben dran. Absolut. Wir haben den Stein ins Wasser geworfen und es wird mit Sicherheit dann auch noch was folgen.
Der Stein ins Wasser geworfen ist auch beim Thema, und das war im August, hybride Sitzungen. Das ist ein, was jetzt auch durch Corona vielleicht erst in den Fokus gerückt ist und auch durch die neue Ordnung auf Landesebene jetzt ermöglicht wurde. Es ist nämlich theoretisch möglich, Stadtrats- und Ausschusssitzungen auch hybrid abzuhalten, jetzt seit Neuestem. Und das ist ein Antrag, der jetzt aus der Prüfung rausgegeben ist. Warum macht das Sinn, auch hybride Veranstaltungen?
Ja, also es ist ja gerade für Menschen, die im Berufsleben stehen, sehr schwierig, manchmal an einer Sitzung teilzunehmen. Also wenn man zum Beispiel einen Außentermin hat, eine Dienstreise und so weiter. Oder halt eben auch für junge Mütter, die halt eben keinen Kita-Platz haben oder halt eben gerade an dem Tag keine Möglichkeit haben, das Kind zu versorgen. Dann war es natürlich während der Corona-Zeit unheimlich praktisch, da Online-Sitzungen zu haben. Und ein bisschen hat man sich da so auch, hat man da Standards geschaffen. Ja, und jetzt geht es wieder zurück zu Präsenzsitzungen und wir wollen es einfach ermöglichen, dass eben dann auch in Einzelfällen halt eben dann Menschen dann auch teilnehmen. Also es soll weiterhin auch Präsenzsitzungen geben, aber eben gerade um jungen Menschen mit Kindern es zu ermöglichen, daran auch teilzunehmen, wenn es gerade mal nicht passt, das Kind krank ist oder so. Ja, es gibt ja immer solche Fälle, wo man wirklich sagt, ich kann es mir jetzt nicht erlauben, da in den Ratssaal zu gehen, dass man denen das dann auch ermöglicht. Also da war auch wieder eine Debatte, wo alle erstmal gesagt haben, brauchen wir das?
Aber am Ende gab es eine Mehrheit für diese
Prüfung. Ja, aber trotzdem, es war eine knappe Mehrheit und auch eher zufällig, glaube ich. Also freuen wir uns natürlich drüber, aber ich sag mal, da sind auch noch Hürden zu überwinden.
Also der OB hat ja schon beim Frauenempfang gesagt, ja, dass wir bewegen uns in die Richtung. Ich habe ihm schon gesagt, dass ich ihn darauf festnageln werde. Von daher hoffe ich, dass das zeitnah und vielleicht dann im nächsten Rat schon Realität ist.
Genau, beschlossen werden müsste es ja bei der Geschäftsordnung des nächsten Stadtrates, der dann ja neu gewählt wird. Heißt, mit dem starken grünen Ergebnis wäre auch die Wahrscheinlichkeit höher, hybride Sitzungen zu ermöglichen.
Mhm. Genau.
Kim, einer deiner Hashtags war am Anfang Vorbereitung. Und spätestens jetzt, wenn wir Richtung September gucken und dann September, das zieht sich bis zum Dezember vor, kann man nun wirklich von dem Herbst der Vorbereitungen sprechen, die sich auch schon im ersten Halbjahr angebahnt haben, aber dann im September durch den Beschluss unseres Wahlprogramms und dann spätestens auch bei der Aufstellung der Liste im Oktober und jetzt zuletzt im Dezember mit dem Aufstellen unserer Wahlkampfkampagne durchgezogen hat. Schauen wir chronologisch drauf, unser Wahlprogramm. Wir haben es lange erarbeitet, wir haben viel diskutiert, wir haben viele Stunden damit verbracht, Formulierungen zu finden. Wie blickt ihr jetzt auf dieses Wahlprogramm, was uns vorliegt?
Also ich glaube, zum einen, wir haben ein unheimlich starkes Wahlprogramm, aber auch ein Wahlprogramm, was sehr, sehr konkret und trotzdem in die Tiefe geht, was wir für Koblenz brauchen. Und ich glaube, das macht uns an der Stelle tatsächlich einzigartig in der politischen Landschaft in Koblenz, dass wir wirklich ein so großes und starkes Programm entwickelt haben, was wir alles für Koblenz umsetzen wollen. Und da sind ja Schwerpunkte Klima, Soziales, Mobilität, Gleichberechtigung, aber auch Wirtschaft zum Beispiel. Also wir haben vielfältige Schwerpunkte gesetzt und auch, ich glaube, wir hätten noch ganz, ganz lange weiterschreiben können. Wir haben noch viele Ideen, die wir in den nächsten 5 Jahren einbringen werden. Aber wir wollten es ja auch so behalten, dass es zugänglich ist für die Menschen.
Nicht dein erstes Wahlprogramm, Uli, aber wie findest du es?
Ich finde es sehr gut. Entscheidend ist natürlich immer, dass man es auch dann umsetzen kann. Ich finde, wir haben sehr viele pragmatische Ansätze in diesem Programm und nichts, was jetzt also irgendwo eine Vision ist, die man sowieso nicht umsetzen kann. Interessant ist ja immer, wenn man dann so mit Zeitverzug dann alte Programme sich anschaut und schaut, was hat man davon denn erreicht? Und ich finde, wir haben also seit der letzten Kommunalwahl sehr viel erreicht von dem, was wir versprochen haben, was wir in unserem Programm drin hatten. Und das ist ja das Entscheidende. Also ich zitiere immer gerne einen berühmten Kabarettisten, Dieter Hildebrand, der mal gesagt hat, mit Wahlprogrammen ist es so wie mit Theaterprogrammen. Es wird nie das gespielt, was drinsteht. Das gilt bei uns nicht. Wir setzen das auch wirklich um.
Man kann es ja überprüfen, wenn man in unsere alte Wahlprogramme mal reinguckt, wie du das getan hast. Wer es übrigens lesen will, der findet es auf unserer Homepage und in den kommenden Wochen und Monaten noch vielfältige Formate, auf die wir uns dann auch geeinigt haben. Da kommen wir später noch zu. Aber zwischendurch haben wir eine, wie ich finde, sehr, sehr starke, dynamische und vor allem ja bunte Kommunalwahlliste gewählt. Und das vielleicht auch nochmal, ich habe es am Anfang gar nicht erwähnt, warum ihr zwar jetzt mit mir heute auf dieses Jahr zurückblickt. Das hängt auch damit zusammen, dass du, Kim, unsere Spitzenkandidatin und du, Uli, unser Co-Spitzenkandidat bist, nämlich unsere Listenplätze 1 und 2. Wie kam das denn? Wie konnte das passieren?
Man muss dazu sagen, also Uli Buri wäre natürlich auch dabei gewesen, sie ist aber krank. Deswegen ist unsere Fraktionsvorsitzende im Moment nicht dabei. Aber wir sind im Oktober angekommen, wir haben unsere Liste aufgestellt im Oktober und bei mir stand ja schon relativ lange Zeit fest, dass ich für den Stadtrat kandidieren werde und hat sich auch so ergeben, dass ich als Vorsitzende der Partei auf Platz 1 als Spitzenkandidatin auch antreten werde, freue mich über das Vertrauen, was ich dann im Oktober auch von der Partei bekommen habe. Finde ich ganz, ganz großartig und
wie,
freue
wie formuliert mich. Das man das dann immer mit überwältigender Mehrheit gewählt?
Ja, ja, ich meine, also finde ich natürlich total stark. Das ist ja immer so eine Sache, wenn man bekannt ist, darüber reden wir öfter, Christopher, wenn man unbekannt ist, dann hat man immer sehr, sehr schnell 100%. Wenn man aber bekannt ist und schon viele Aufgaben irgendwie übernommen hat, dann kann es auch mal sein, dass Ergebnisse einfach schlechter werden, weil man an der einen oder anderen Ecke schon mal anecken musste, um das mal so zu sagen, was das Amt dann irgendwie mit sich gebracht hat. Und deswegen finde ich das an der Stelle total stark und habe mich sehr, sehr über dieses Vertrauen gefreut.
Und dann Stellvertreter ist falsch. Auf Platz 2 ist dann Dr. Ulrich Klemann.
Ja, ich konnte mich nicht wehren.
Das ist die falsche Antwort.
Ich bin ja jetzt auch im Stadtrat und mir macht die Arbeit auch sehr Spaß. Ich habe auch noch Zeit und auch noch die Kraft. Ich bin ja im Ruhestand oder im Unruhestand, wie man das nennt. Also mein Berufsleben habe ich hinter mir. Und insofern hat man natürlich dann auch noch mehr Zeit für die politische Arbeit. Mir macht der Spaß, ich unterstütze gerne und es gibt noch viele Dinge, die ich bewegen will, insbesondere halt eben im Klimaschutz, im Radverkehr. Da werde ich weiterhin die Verwaltung nerven und da freue ich mich schon drauf.
Würdet ihr euch als, jetzt gibt es natürlich nur eine richtige Antwort, aber wie würdet ihr euch zwei als Team bezeichnen? Inwieweit passt das zusammen als Erster und Zweiter auf dieser Liste?
Ich glaube, sehr, sehr gut. Also ich habe mich sehr gefreut. Also ich glaube, wir haben ja auch vorher drüber telefoniert. Wir haben vorher drüber gesprochen, wie wollen wir es machen. Ich bin ja noch nicht im Rat, dass ich dann natürlich auch auf Uli und sein Wissen der letzten Jahre teilweise angewiesen bin. Also ich freue mich, dass ich Uli direkt hinter mir stehen habe und weiß das zu schätzen. Aber ich glaube, das können wir auch insgesamt sagen. Also insgesamt über unsere Liste würde ich sagen, wir sind ein Team und das freut mich.
Genau, das so sehe ich das auch.
Das wäre jetzt noch meine nächste Frage gewesen, wie ihr die gesamte Liste findet. Es sind ja auch viele neue Gesichter dabei. Einige aus der aktuellen Fraktion finden sich auf hinteren Plätzen wieder. Mit was für einer Liste starten wir eigentlich in diesem Wahlkampf?
Ich glaube, mit einer sehr gemischten Liste. Also, wie du gerade schon gesagt hast, bekannte Gesichter, aber auch eben Gesichter, die eher auf Parteiebene bisher aktiv waren. Also ich glaube, fast alle haben schon ein Amt oder so auf Parteiebene zumindestens. Aber ja, natürlich hat man auch gesehen, dass ein paar Menschen aus unserer Fraktion jetzt eher weiter hinten sind, was natürlich auch so ein bisschen damit zu tun hat, wie sind die Menschen beruflich gebunden oder wir hatten ja auch schon mal einen Artikel in der Rheinzeitung dazu, wie sieht's persönlich einfach aus und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schritt, den wir damit gehen mit den hybriden Sitzungen, was wir eben angesprochen haben, dass wir eben auch da ansetzen und sagen, wir wollen politische Teilhabe für alle Menschen ermöglichen und das eben nicht so, dass man dann vielleicht nach 5 Jahren ausgeufert ist.
Ich glaube, viele Menschen machen sich gar nicht bewusst, wie viel Arbeit das ist im Stadtrat. Also wir haben so viele Ausschüsse und die Stadtratssitzungen sind manchmal Mammutsitzungen, 10 Stunden sind da nichts mit 50 Tagesordnungspunkten und auf die man sich vorbereiten muss. Und das ist natürlich, wenn man im Berufsleben steht, also ich bin ja jetzt Ruheständler, ne? Also insofern habe ich die Zeit, aber wenn man im Berufsleben steht, das dann noch ehrenamtlich nebenbei zu machen, ist eine enorme Belastung. Und deshalb ja auch unsere Anträge, hybride Sitzungen und Kinderbetreuung und so weiter. Also wir müssen da auch ein bisschen mehr tun zur Entlastung. Und deshalb habe ich auch Verständnis dafür, dass dann Leute sagen, ja, nach 5 Jahren reicht es mir jetzt einfach. Die Belastung, die war so hoch, ich möchte jetzt mal wieder ein normales Leben auch führen. Mhm. Ich glaube, das ist das Kernproblem. Also dieser Stadtrat ist weit mehr als Ehrenamt. Mhm. Ja. Ich glaube, das verkennen viele.
Wobei es natürlich auch da schön zu sehen ist, dass wir dann frische Menschen haben, die sagen, wir stellen uns genau diese Aufgabe für die nächsten 5 Jahre. Ob man das in die nächsten 40 Jahre macht, ist dann die nächste Frage. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern wir stellen jetzt ein Team auf, was die nächsten 5 Jahre bereit dafür ist, diese Arbeit zu übernehmen, die sich dieser Arbeit auch sehr bewusst sind, weil sie, du hast es eben gesagt, Kim, auch schon Ämter hatten in der Partei und genau mitbekommen, was bedeutet das Ausschussarbeit, Stadtratsarbeit, Parteiarbeit. Und ich glaube, wir können mit einem guten Wahlprogramm und mit einer sehr guten Liste auch selbstbewusst und mit breiten Schultern in diesen Wahlkampf ziehen, der jetzt natürlich schon begonnen hat und natürlich mit jeder Woche und jedem Monat mehr Fahrt aufnehmen wird.
Was ich noch ergänzen will, ist, glaube ich, dass wir einfach unheimlich viele Menschen, gerade auch auf den vorderen Listenplätzen haben, die total viel Expertise mitbringen, aus irgendwie im beruflichen, aber auch vielleicht auch interesseweiser, einfach also unheimlich viel Fachexpertise mit reinbringen und unheimlich viel Lust, was zu verändern. Und ich glaube, dass wir genau mit dieser Mischung einfach eine total starke Liste aufstellen.
Ja, und mit diesem starken Wahlprogramm, dieser starken Liste mit dem Baudezernenten, den als Jahreshighlight, wir haben es am 15. Dezember wurde Andreas gewählt zum Koblenzer Baudezernenten. Das war sicherlich ein runder und guter Abschluss für dieses Jahr der Vorbereitung, wie du es genannt hast, Kim. Mach mal einen Strich drunter. Was steht unterm Strich, Uli?
Naja, also es ist ein durchwachsenes Jahr. Ja, also ich meine, wir haben Erfolge zu verzeichnen, aber wenn man sich jetzt so die globalen Krisen anschaut, ist es natürlich ein sehr schwieriges Jahr gewesen. Und also insofern, ich würde sagen, so ein wie gesagt, durchwachsen. Ich glaube, hier in Koblenz waren wir sehr erfolgreich. Das, was wir auf kommunaler Ebene umsetzen können, das haben wir weitestgehend geschafft. Und aber Sorge bereitet einen natürlich einmal das Erstarken der AfD, völlig unbegründet eigentlich, dann diese globalen Krisen, eine Demokratie, die gefährdet ist. Wir müssen uns anstrengen, dass wir die Demokratie verteidigen. Also deshalb kein Hurra.
Ich glaube, das steht auch für mich unterm Strich einfach dieses, wir müssen jetzt und zwar gerade jetzt aufstehen, weiterarbeiten, Leute mobilisieren, die mit uns gemeinsam daran, an unseren Projekten, aber auch einfach daran arbeiten, unsere Demokratie zu erhalten.
Absolut, und das wird Aufgabe der nächsten Jahre und vor allem des nächsten Jahres sein. Ein kurzer Ausblick, 2024, uns erwartet die Kommunalwahl, uns erwarten viele politische Diskussionen, uns erwartet ein Wahlkampf in der ersten Hälfte des Jahres. Mit welchem Gefühl guckt ihr auf 2024?
Gemischt auch. Also ich würde sagen, auf der einen Seite natürlich Vorfreude. Ich freue mich auf den Wahlkampf. Ich freue mich auf die Wahl. Auf der anderen Seite auch nochmal das Thema, was ich eben gesagt habe. Ich hoffe, dass wir als demokratische Kräfte in dieser Wahl auch zusammenstehen können und es schaffen, dass der Nährboden für demokratiefeindliche Parteien, demokratiefeindliche Meinungen so gering wie möglich gehalten wird.
Ja, ich hoffe auf einen sehr erfolgreichen Wahlkampf, wo wir also auch mit den politischen Gegnern friedlich umgehen, also ein Miteinander, wo man sich nicht gegenseitig bekämpft. Also teilweise auf Bundesebene ist das ja so, dass wir als Hauptgegner von vielen gesehen werden.
Feind sogar.
Ja, oder als Feind. Ja. Also so ein Klima sollte es hier bei uns nicht geben. Wir sollten da anders miteinander umgehen. Ich bin da aber auch sehr zuversichtlich. Und dann hoffe ich auf ein sehr gutes Ergebnis in der Kommunal, weil wir haben natürlich jetzt keinen Rückenwind von der Bundesebene. Auf der anderen Seite, wir haben sehr gute Arbeit geleistet hier in Koblenz. Und ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger das auch sehen.
Uli, Kim, ich freue mich auf dieses Jahr, ich freue mich auf diesen Wahlkampf mit euch, ich freue mich auf ein schönes 2024, ein erfolgreiches 2024. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal schöne Weihnachten und allen HörerInnen das sowieso. Kommt gut in dieses neue Jahr und wir haben viel vor.
Vielen Dank, ich habe mich gefreut auf der anderen Seite.
Wie war es denn mal auf der anderen Seite?
War gut.
Uli, danke dir.
Ja, auch dir. Alles Gute. Thank you.